Respekt, dass so viele so früh aus dem Bett sind. Ich bin der Stöps. Ich mache Linux fast seit dem Beginn an. Also inzwischen sind es fast 30 Jahre. Irgendwann mit Slackware angefangen, mag VI, verstehe Emacs nicht. Bin, glaube ich, zu doof. Ist so, aber ich finde immer noch, VI ist ein guter Editor. Nutze ihn täglich. Rest kommt irgendwie. Ich mache ab und zu Windows, mag es aber nicht. Das heißt, wenn ich es vermeiden kann, kein Windows. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich Linux oder Container zu machen. Wie komme ich zur Dokumentation? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich mache sogenannte Java Enterprise Software Installationen auf großen Systemen bei großen Firmen. Das heißt, wir haben halt irgendwas mit 10 Servern. Teile laufen auf so einem WebSphere Java Stack, der Rest läuft auf Kubernetes. Das haben wir vor 10, 15 Jahren per Hand installiert. Also die erste Doku, die ich dazu gesehen habe, das waren so Screenshots, 1000 Slide Screenshots, was du durchgeklickt hast. Macht nicht wirklich Spaß. Dann wurde es irgendwann besser. Naja, besser wurde es nicht. Dann haben die Kollegen entschieden, wir nutzen Excel. Katastrophe. Da gibt es ein Video von mir von der Frostcon vom letzten Jahr, was ich von Excel halte. Das werde ich heute nicht ausführen. Wir haben da noch Evernote versucht, verschiedenste Wikis, Tech und Docbooks haben zumindest Spaß gemacht. Aber ansonsten, ihr wisst ja, Dokumentation, das ist immer so zweischneidig. Der eine sagt, mein Code ist Doku genug. Dann habe ich gestern einen ganz lustigen Spruch gelesen, der sagte, Doku ist wie Sex. Entweder sie ist gut, dann ist es super. Und schlechte Doku ist immer noch besser als gar nichts. Ja, ist auch wahr, genau. Wo wollen wir hin? Wir wollen irgendwas Durchsuchbares haben, das heißt, unser Doku wird lang. Mein Doku landet dann irgendwann beim Kollegen oder beim Kunden. Das heißt, er kennt vielleicht meine Dokumentenstruktur nicht. Der muss irgendwann mal suchen. Er sucht ein Passwort, er sucht einen Pfad, er sucht ein Logfile. Wie kann er troubleshooten? Wie kommt er auf seine Server? Manche Kunden wollen dann nur CIs, das heißt, da muss noch irgendein Firmenlogo drauf, vielleicht eine lustige Historie, wer hat das Dokument angefasst, welcher Datumstempel ist drin. Vielleicht sind noch Customizings dabei, das heißt, welcher CSS-Code ist aktiv und mit Copy und Paste vielleicht in irgendein lustiges Wiki eingefügt. Jeder kennt Wiki-Dokumentation. Was passiert bei Copy und Paste in der Wiki? Sie ist im Endeffekt beim Paste schon veraltet. Und das klappt halt einfach nicht. Ich hätte gerne eine Versionskontrolle, das heißt, was hat sich geändert über die letzten Versionsstände. Ich will auf keinen Fall manuell kopieren, weil das taugt eh nichts. Und nach Möglichkeit will ich ein offenes Ausgabeformat. Das heißt, ich will nicht ein Wiki, das ich dann vielleicht mit einem Druckdialog in ein seltsames PDF verwandeln kann. Ich will aber auch nicht nur PDF oder schlimmstenfalls ein Word-Dokument. Ich hätte gern irgendwas, wo ich entscheiden kann am nächsten Tag. Ich will heute ein E-Book, ich möchte heute ein PDF, ich möchte HTML, ich möchte irgendwas, was ich im Wiki importieren kann. Das kann ja mehrphasig sein. Das heißt, ich kann ja mal PDF generieren und trotzdem was in der Wiki packen. Ich weiß nicht, war gestern in diesem Nur-Text-Vortrag, da hat er gesagt, ja, was passiert denn, wenn wir einen Ausfall haben? Wir haben die komplette Doku im Wiki, wollen wieder anfahren. Ja, und wo ist die Doku? Ja, auf dem System, das gerade down ist. Das ist halt auch blöd. Das heißt, da müssen wir irgendwo weg. Das heißt, am besten auslagern, Repository automatisch bauen. Irgendwo müssen wir da hin. Ja, warum kein Wiki, habe ich eigentlich schon gesagt. Das heißt, wenn das Ding down ist, wir haben halt keinen Zugriff. Der Syntax ist jedes Mal anders. Ich war vor ein paar Jahren mal bei einem Kunden, wollte eine Software mit Wiki vorstellen. Dann hat er gesagt, nee, Wikis haben wir genug, weil jeder Werkstudent bei uns, der ein Projekt macht, installiert seine eigene Wiki-Engine. Sie haben eh schon 7 Wikis. Und mit Wikis meint er nicht Seiten oder Places, sondern tatsächlich verschiedene Engines. Da war alles, was Open Source war, war bei denen am Laufen. Nee, wollen wir auch nicht. Das mit der gedruckten, das haben wir schon gesagt. Ich habe mich für ASCII-Doc entschieden, und zwar schon vor ein paar Jahren. Das Format ist, weit funktioneller als Markdown. Das heißt, das kann einfach mehr. Markdown und Restructured Text ist toll, kann GitHub und die ganzen Git-Plattformen unterstützen das. Die unterstützen inzwischen aber auch ASCII-Doc. Das heißt, die rendern das, sobald du das Dokument öffnest Aber es ist gut, das heißt, man hat keinen Nachteil. Der Syntax ist nicht groß anders. Das heißt, man kann sie auch schnell umstellen. Es gibt aber genug Software, die von einem Format ins andere konvertieren können und fertig. Der Hauptvorteil, warum ich ASCII-Doc eigentlich mache, ist die Include-Funktion. Das heißt, ich kann weitere Dateien hinzufügen, und zwar in der Source-Ansicht und als zerlegte Datei, dass ich sage, okay, der Kopf von meiner Doku ist immer gleich. Das heißt, ich binde halt als externe Datei ein und muss sie nicht mehrfach pflegen. Fertig. Da nickt schon jemand, du nutzt ASCII-Doc? Okay. Ja, das ist super. Ja, was ich mache, habe ich schon gesagt. Also, wie gesagt, Webshare Application Server ist ein Riesenmoloch. Java hört sich im Enterprise-Bereich leider nur sehr stark. Doku und Logfiles sind schwierig. Die sind verteilt auf x Servern. Wenn man Glück hat, hat man Greylog oder Splunk. Wobei auch bei Splunk muss ich sagen, bis du den richtigen Search-Term findest und so weit einschränkst, dass da sinnvoller Content unten rausfällt, dabei habe ich die Log-Datei auch gefunden, wo ich suchen kann. Also dann, da bin ich tatsächlich auch wieder per Grep und VI meistens schneller als der Kollege mit dem Splunk. Okay. Ich habe ja schon gesagt, wie gesagt, früher haben wir das per Hand gemacht. Erst mit diesen Klickfolien, dann haben wir es irgendwann in verschiedenste Formate verteilt mit irgendwelchen Checklisten zum Abhaken. Ich habe schon als Mindmap gesehen, ja, das hat alles nicht Hand und Fuß. Wie gesagt, das schlimmste Format war Excel, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wo wollen wir hin? Also ich will es auf keinen Fall manuell machen. Das heißt, was wir früher so manuell durchgeklickt haben, machen wir heute großteils per Ansible. Das heißt, in Ansible haben wir vordefinierte Variablen als Defaults. Wir setzen selber welche. Installation läuft aktuell zwischen 4 und 6 Stunden. Aber man hat meistens keine Doku. Das heißt, die Doku-Geschichte ist bei der Automatisierung der Installation eigentlich erstmal unter den Tisch gefallen. Weil der Code ist ja Doku genug. Ist es halt leider nicht. Das heißt, wenn wir heute installieren, ist erstens der Admin nicht mehr dabei wie früher. So vor 10 Jahren saß meistens nur der Kundenadmin nebendran am Tisch und hat dazu geschaut, wenn du geklickt hast. Dann war es schnell fertig. Ich hatte einen Kunden, da wollte der Admin klicken. Das heißt, da dauert dann die Installation nicht 3 Tage, sondern 6 Tage, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Okay, aber nach diesen 3 Tagen sollten wir irgendwie so zusammenfassend 4 oder 5 Seiten Text in der Hand haben, die man dem Kunden in die Hand drücken kann und sagen kann, okay, hier sind deine Logfiles, in einer Version vielleicht ausgegraute Passwörter, die ihr irgendwo ablegen kann, in einer anderen Variante vielleicht sogar noch mit Klartext-Passwörtern, dass er weiß, wo er hinfassen muss. Die kann er in seinen Schrank legen, im Desasterfall, holt er das Ding raus und kann sein System wieder anlaufen lassen. Fertig. Gut, gehen wir zum Format. ASCII-Doc und ASCII-Doctor nutzt man meistens parallel. Also ASCII-Doc ist die Sprachbeschreibung, ASCII-Doctor ist das Tool, mit dem wir es konvertieren. ASCII-Doctor ist Ruby, das ist aber eigentlich egal, muss man praktisch nie reinpacken. Installation schauen wir gleich an. Das ist ein Nurtextformat wie Markdown, also sehr einfach zu lesen. Man kann es mit dem VI öffnen, man kann durchgreppen, man kann suchen mit, wie heißt dieses, VS Code. Unterstützt es also auch. Es gibt verschiedene Linter und Erweiterungen für einen Editor, der Syntax-Highlighting etc. macht. Das ist alles sehr praktisch. Auch die Präsentation ist im Endeffekt ASCII-Doc und dann nach Reveal.js übersetzt. Das sind also 3 Klicks und dann hast du HTML und PDF. Ausgabeformate, HTML, PDF, Reveal.js für Präsentationen, EPUB und DocBook. Also ich könnte sogar ein E-Book draus machen, wenn ich sage, okay, E-Book ist ein Format, das ich lesen möchte. Ich kann aber auch DocBook machen und DocBook als XML-Format ist natürlich offen für alles. Ich kann wieder extra Templates bauen, ich kann es per XSLT übersetzen. Also wenn man es wirklich extrem betreiben möchte, habe ich jede Chance und Möglichkeit, die ich haben möchte. Da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen flott drüber. Das ist der Syntax. Das heißt, Überschriften sind im Markdown ja, glaube ich, mit Hash. Hier sind es Ist-Gleichzeichen, also schnell umgestellt. Wir kennen im ASCII-Doc nummerierte und unnummerierte Überschriften. Das heißt, wenn ihr halt, wer das aus Word kennt, die nummerieren ja auch immer durch. Wenn man so ein offizielles Dokument hat, schaut die Überschrift immer schöner aus, wenn die 18 Nummern hat und dann erst die Titels kommen. Ja, aber ja, dann schaut es nach was aus. Wir sehen hier einen weiteren Vorteil von ASCII-Doctor, das sind diese Includes im Quelltext, dieses 1 und 2. Das heißt, das fügst im Quelltext einfach ein und kannst dann darauf verweisen. Das heißt, hier der Code für nummeriert und für unnummeriert. Kann ich im Dokument wechseln, ich kann aber auch das Ganze in mein Dokumentkopf reinpacken und dann ist ja das ganze Dokument nummeriert oder nicht nummeriert. Default ist meines Wissens unnummeriert. Jedes Element, das wir einfügen, also Source, Tabelle, Image, Video und der Kram, kann eine extra Überschrift haben. Das heißt, das sehen wir zum Beispiel bei diesem Bild da. Figur 1, er nummeriert die Bilder durch. Ich kann wieder darauf verweisen. So eine kleine Überschrift dabei. Das drüber des Bild ist ein Quelltext. Das heißt, da steht die Überschrift über dem Quelltext. Ich schreibe da meistens den Dateinamen rein, spricht aber auch nichts dagegen, dass man irgendwas anderes da reinschreibt. Ich mache mal kurz räuspern, ich hoffe, der Audio heute ist aus. So, sorry. Listen braucht man meistens beim Dokumentieren. Das heißt, hier mal eine Kombi aus Überschriften und Listen, nummeriert und unnummeriert. Beziehungsweise Definitionslisten, das ist auch manchmal ganz praktisch, dass man die reinpackt. Einfach Text, man kann es immer noch schön lesen. Ähnlich wie Markdown, Link einfügen mit Text, und also er übernimmt Standard-Link. Oder wenn ihr in eckigen Klammern einen Text dazu schreibt, dann ist halt das der Text des Links. Also das ist das Einzige, wo ich immer strauchel, wenn ich zwischen Markdown und ASCII-Doc wechseln muss, weil die machen es genau andersrum. Da packst du nämlich den Link-Text in runde Klammern und den Link in eckige, und dann muss es, glaube ich, auch genau in der anderen Reihenfolge stehen. Das ist da, wo ich meistens beim Markdown ein bisschen Ärger habe. Aber ansonsten ist das fast der gleiche Syntax. Bilder einfügen in jeder Möglichkeit. Mit Doppelpunkt ist es einfach ein neues Bild. Der Text drüber und drunter wird fortgeführt. Mit einem einfachen Punkt ist es ein Inline-Bild. Das heißt, man kann zum Beispiel so ein Tastatur-Shortcut einfügen. Dann habe ich meinen Text, dann kommt ein kleines Bildchen und dann geht der Text weiter. Sehr praktisch. Ich kann einen Alt-Text vergeben. Wenn ich keinen Alt-Text vergebe, ist der Bildername der alternative Text. Und mit dem Role-Is gleich kann ich eine CSS-Klasse vergeben. Auf die kann ich im PDF von dem HTML wieder zurückverweisen. Das heißt, wenn mir die Standardformatierung in meinem HTML-Dokument, also in meinem Zieldokument, gefällt, vergebe dem Ding eine neue CSS-Klasse, baue das CSS fertig und das rendert, wie ich es gerade brauche. Also auch sehr praktisch. Macht man einmal und fertig. Tabellen braucht man immer wieder. Unten mit Header, oben ohne. Einfach nur mit senkrechten Strichen, also Pipe, Text und dann je nachdem Zeilen, was wir oben bei Calls definiert haben. Das heißt, ich definiere am Anfang, wie viele Columns hat meine Tabelle. Die Zahlen 1,1 heißt einfach, die beiden sind gleich breit. Ich könnte es auf 4,1 machen, dann ist die erste Zelle viermal so breit wie die zweite. Und dadurch kriege ich so ein bisschen das meiste macht aber automatisch. Es ist nur, wenn man eingreifen möchte ins Zieldokument. Das war eher harmlos. Unterstützung von Icons, das heißt, es gibt eine integrierte Font-Awesome-Integration. Mit Icon-Doppelpunkt und dem Namen baut er einfach das Icon aus der Schriftdatei mit ein. Das machen wir auch ganz nett. Gut. Man merkt, das Screenshot ist etwas älter, das Ding heißt ja jetzt X, bin nicht mehr dabei, aber ja, es gibt auch ein Mastodon-Icon, es gibt ein Linux-Icon, kann darauf verweisen und nutzen, das ist sehr praktisch. Warnungen und so Geschichten oder Notes, damit man im Text was hervorheben kann, ist manchmal sehr praktisch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwar in einem Fließtext 4 oder 5 Absätze und dann schreibt man irgendwo noch dazu No-Doppelpunkt oder Warning-Doppelpunkt und macht jetzt seine Warnung. Und dann wird im Text hervorgehoben, okay, in Rot oder Grün, je nachdem, was man nimmt, ist da ein Farbcode hinterlegt, ja, passt da bitte auf, oder in dem Fall ist es anders und dann kann man das Ganze ein bisschen hervorheben. Gibt es, glaube ich, in Markdown nur als Erweiterung. Das ist die Komplettsammlung von dem Ding. Das heißt, es gibt Note in Blau bis dann Caution für die ganz schlimmen Sachen, die kommen in Rot. Sollte man ein bisschen vorsichtig verwenden, wenn es zu viel wird, dann wird das Dokument aber sehr bunt. Experimental, das ist seit bestimmt 5 oder 6 Jahren Experimental, das zu nutzen, aber auch sehr praktisch, dass man sagt, sowas wie Clickpfad, dass man sagt eben, File, Save As und dann diesen ganzen Pfad von so einem Dokument-Clickpfad aufzeichnen mit diesen Größerzeichen. Oder einfach mal sagen zum Kunden, hey, wenn du da kopieren möchtest, das ist Ctrl und C und macht dann die Tastencodes. Wir haben ja immer das Problem mit deutscher und englischer Tastatur, wenn du eine Steuerung hinschreibst, dann findet er die Hälfte die Taste nicht. Und also, nicht in unserem Bereich, aber ich kenne Bereiche, wo es schwierig wird, die Steuerungstaste oder die AnyKey-Taste zu finden. Das ist halt leider immer noch so. Ja, und jetzt haben wir 2024. Wie gesagt, ich mache das ja schon, aber Zeit ist es Geschichte, aber die AnyKey-Taste, das ist immer noch so ein Running Gag. Ganz lustig. Syntax-Highlighting, Das heißt, ich kann Source Code in mein Dokument einbinden, einfach mit diesen eckigen Klammern Source, Komma. Ich kann die Sprache dazu schreiben und wenn ich die Sprache dazu schreibe, macht er Syntax-Highlighting im finalen Dokument, das heißt im HTML oder im PDF. Also auch im PDF Syntax-Highlighting und diesen Farbcodes liest halt einfach viel einfacher. Wie sind wir an Zeit eigentlich? Gut. Include-Files habe ich vorhin gesagt. Ich kann eine ganze Datei inkludieren, das heißt, er fügt einfach den kompletten Text dieser Datei ein. Ich kann aber auch sagen, mach mal die Zeile 10 bis 15. Wenn das ein Dokument ist, das ich mir automatisch von einem Server hole, hilft mir meistens Zeile 10 bis 15 gar nichts, weil die Zeilen sich oft ändern. Es gibt ja aber so Ansible-Module, die pappen den Text immer ganz unten ran. Das heißt, da hilft mir das gar nichts, wenn ich sage, ich möchte die Zeile 10 bis 15. In dem Fall gibt es dieses Text-Feature, diese Tag-Funktion. Das heißt, das sehen wir hier, ich schreibe dann in mein Dokument diesen Tag-Doppelpunkt und den Tag-Namen rein mit Start und Ende. Und dann macht er genau zwischen diesen Text, diesen Source Code oder diese Datei inkludiert er in unserem Enddokument. Ist auch sehr praktisch, weil man halt einfach nicht wissen muss, wo der Text gerade ist. Mit dem Indent 0 ist bei Dokumenten, wenn wir zum Beispiel HTML mit Einrückung haben, das schaut dann manchmal komisch aus, wenn man so Abschnitte einfügt, sagt man einfach, das ist nicht eingerückt, pop alles nach links, weil sonst fängt es mit 18 Leerzeichen an und dann sieht man auch wieder nichts mehr. Also auch eher praktisch. Und dann sind wir fast durch diesen Syntax. Callouts, das ist dieses mit den Nummern, kann ich in Syntax machen, also kann ich im Source Code machen und kann dann darauf verweisen. Es gab bei längeren Abschnitten immer sehr praktisch, dass man einfach sagt, hey, schau dir mal Punkt 2 an, das macht man deshalb oder ändert da den Pfad und dann funktioniert dieses oder jenes nicht mehr. So, jetzt zum Dokument. Das heißt, wenn ich ein ASCII-Doc-Dokument beginne, ich fange normalerweise mit einer H1-Überschrift, also einem ist gleich an, gebe dem Dokument einen Titel und dann kann ich mit Doppelpunkt, Keyword Doppelpunkt definieren, was soll mit diesem Dokument passieren. Das ist zum Beispiel der Doc-Type, Artikel oder Book. Ja, Artikel ist jetzt, so wie im LaTeX auch, einfach ein Dokument, das mit einer Überschrift anfängt. Wenn ich Book mache, habe ich sowas wie eine Titelseite. Das heißt, da steht der Titel drauf, da steht der Autor drauf, da kann der Logo draufkleben. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Funktionalität. Ich kann einen Source Highlighter definieren, da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Rouge, Pigments, also aus dem Python-Bereich und Highlights.js. Ich glaube, Highlights.js funktioniert nicht im PDF-Ausgabeformat. Mit Rouge habe ich den Vorteil, ich kann wirklich in allen Ausgabeformaten Syntax-Highlighting haben. Also das ist der Vorteil hier. Ich kann eine Sprache definieren. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel, wenn man sowas wie ein Inhaltsverzeichnis einfügen, dann heißt es in der Language Deutsch einfach Inhaltsverzeichnis und in der englischen Variante Table of Contents. Das heißt, ich muss nicht drüber nachdenken, was steht denn da drüber. Das macht er automatisch. Und da gibt es mehr so Sachen. Auch die Bilder, die heißen in der englischen Variante Figure und dann durchnummeriert. Im Deutschen, glaube ich, heißt Bild oder Grafik, keine Ahnung. Nutze ich eher weniger. Refmarks sind einfach Abkürzungen. Welche Versionsnummer habe ich gerade für das Dokument? Was hat sich geändert? Wie heißt der Autor und wie ist die Autor-E-Mail-Adresse? In dem Fall habe ich nur Icons und dann Nummer 7 aktiviert. Ich habe gesagt, es soll Sections nummerieren bis zur Tiefe 5 und ich möchte in meinem Inhaltsverzeichnis im Talk möchte alles haben bis zur Stufe 4. Das heißt, 4 ist gleich Sander im Inhaltsverzeichnis, 5 nicht mehr. Das kann aber auch zur Laufzeit bei der Generierung nochmal setzen. Das heißt, man könnte auch beim Konvertieren ganz bestimmte Sachen einfach nochmal drehen, dass man einfach sagt, okay, ich generiere jetzt einmal das Dokument mit Doctype Book und beim nächsten Mal mit Artikel. Das kann ich einfach bei der Konvertierung drehen und muss es nicht im Source-Dokument anpassen. Aber das ist einfach mal der Default, den ich beim Generieren nochmal überschreiben kann. Ich glaube, das war es, was ich da sagen will. Genau. Weiterer Vorteil, Diagramme. Man hat ja gerne mal in der Doku, wenn wir technische Doku haben, irgendwelche Flussdiagramme, Netzwerkpläne, wo sind die Server, welche IP-Adressen. Das können wir im Endeffekt in ASCII-Doc direkt im Code implementieren. Das heißt, genauso wie wir vorhin Source gesagt haben, machen wir hier eckige Klammern Plant.uml zum Beispiel, packen den Plant.uml Code mit rein und der generiert zur Laufzeit jedes Mal neu die Grafik. Das heißt, da fällt hinten irgendein Flussdiagramm, unser Tabellenschema aus dem SQL oder eben unser Netzwerkplan raus. Muss aber nicht Plant.uml sein. Das Ding kann ein einfaches Format, das heißt, ich kann ein ASCII malen, wenn ich das möchte. Das schaut ein bisschen einfacher aus, kann ich aber auch einfärben. Ich kann Mermaid nutzen, das ist der aktuell heiße Scheiß im JavaScript-Bereich, habe ich gelernt. Der kann Gantt-Diagramme, kann aber auch ja, so Fluss, die Entscheidungsflows, Netzwerkpläne, da hat man eigentlich jede Möglichkeit. Das heißt, für so einfache Sachen wie ein Netzplan oder so ist es perfekt. Dann haben wir als Beispiel die D2 genutzt. Wie gesagt, hier als Beispiel SQL, Table-Struktur kann man einfügen. Die D2 ist irrsinnig mächtig. Das heißt, der kann auch wirklich einen Netzplan generieren. Ich kann zum Beispiel, wir sehen später aus der Automatisierung, ich nehme aus meinem Ansible Inventory die Hostnames, packe die in meinen Code und dann generiert er meinen Netzplan mit den Namen. Fertig. Und dann fällt das hinten im PDF raus, das kannst du irgendwie dem Kunden in die Hand drücken und gut ist. Und hier nochmal als D2 Flowchart, das heißt, irgendwelche Abhängigkeiten. Ich habe einfach das Default von der Webseite genommen. Da kann man Pfeile reinmalen, die Pfeile beschriften. Ich habe leider nur Kundennetzpläne gehabt, die ich nicht anpassen konnte. Das heißt, einfach mal vorstellen, das könnten Servernamen sein, die mit Pfeile verbunden sind, vielleicht noch Portnummern dazuschreiben und schon so ein Flussdiagramm, um Abhängigkeiten darzustellen, wo kommen denn unsere Daten her. Output haben wir schon gesagt. Built-in, HTML, Docbook, Mainpage kann er, EPUB kann er, PDF, Reveal und Bespoke. Bespoke ist meines Wissens also JavaScript, Präsentationstemplate. Können wir direkt aus mit so einem Add-on generieren. Das ist einfach nur ja, das, was wir haben. Wie installiere ich es? Ich habe gesagt, das ist eine Ruby-Applikation. Das heißt, am einfachsten ist, wenn ich es bei mir auf dem Rechner installieren möchte, ist Gem Install ASCII-Doctor. Dann kann man es mit Bundler installieren. Das heißt, man baut sich ein Gem-File, macht mit Bundle die Installation. Debian und Red Hat-basierte Systeme haben sie in ihren Repositories. Das heißt, ich kann es auch direkt aus dem Repository installieren. Und es gibt einen fertigen Container, mit dem man nutzen kann. Der Vorteil vom Container ist, die haben immer die aktuellste Version drin. Es ist automatisch ASCII-Doctor Diagram mit drin, mit dem man eben D2 und diese Geschichten konvertieren kann. Das müsst ihr sonst manuell dazu installieren. Die PDF, EPUB, F2, keine Ahnung, was FP2 ist. Es gab mal, oder es gibt da noch diesen ASCII-Doctor Confluence. Ich habe den Code heute früh noch mal geprüft, der ist 5 Jahre alt. Da steht irgendwas von Confluence 5.0 Support. Ich habe keine Ahnung, was Confluence aktuell für Versionsnummer hat. Ich befürchte, der tut nicht mehr. Aber man könnte sich im Endeffekt sein ASCII-Doc-Dokument übersetzen lassen in Confluence und immer noch per Copy und Paste ins Wiki reinpacken. Oder man macht halt einen Schnipsel Python-Code und lädt per API-Call hoch. Das heißt, es spricht auch nichts dagegen, sich einen Workflow zu bauen, der sagt, ich baue mir da ein PDF und am Schluss fällt aber auch noch eine Version raus, die man in Confluence importieren kann. Wenn es denn unbedingt im Wiki sein muss. Und wenn man eine zweite Variante hat, mit dem man seinen Server neu starten kann, ohne dass das Wiki läuft. Der ganze andere Weg. So als Highlighting haben wir schon gesagt. Im Container sind alle 3 Varianten drin. Coderay gibt es auch noch. Highlights.js gibt es noch. Wie gesagt, mit Rouge hatte die besten Erfahrungen. ASCII Math hat meines Wissens Unterstützung dann für LaTeX-Formeln. Also wer sowas einbauen muss, ich habe Mathe nur noch an der Uni gehabt, also ich habe Mathe ziemlich formelmäßig abgelegt, ich nutze es nicht, aber Möglichkeiten sind da. Jetzt machen wir eine einfache Datei, wir können so eine einfache Datei ausschauen, wir machen eine Überschrift Chemnitzer Linux-Tage, schreiben ein bisschen Text rein, einen Link zu den Eintrittskarten, nochmal Text und ein Bild. Das heißt, hier haben wir Image-Doppelpunkt, das ist ein Standalone-Bild. Und wie konvertieren wir das? Wir rufen ASCII-Doctor und unser Dokument auf. Und er startet die Konvertierung. Wir können aber eben auch Docker oder Podman dazu nutzen. Für Podman und Docker, was müssen wir machen? Wir müssen natürlich irgendwo das Volume mounten in unserem Container. Das ist das -V. Der Image-Name für Docker ist ASCII-Doctor/Docker-ASCII-Doctor. Und im Podman muss man das Repository des Images angeben, daher den Docker-IO davor. Die letzte Zeile dann ist das Konvertieren. Programm ASCII-Doctor aufrufen gegen das Dokument Example-Doc. A-Doc, was fällt raus? In dem Fall fällt ein HTML-Dokument raus, das zusätzlich sogar noch den Last-Updated-Zeitstempel aus unserem Dokument hat. Das heißt, wann wurde das Dokument zuletzt gespeichert, das packt er unten ins Dokument mit dazu. Ansonsten rendert er halt die Überschrift als H1, er fügt den Link ein, er fügt ein Bild ein. Wie schaut es als PDF aus? ASCII-Doctor-PDF konvertiert uns den Code als PDF. Das schaut aus wie eine Traueranzeige mit dem Linux Window Frame. Ist es nicht. Wie gesagt, da fällt ein Dokument raus. Ich habe ja gesagt, eine meiner Voraussetzungen, also was ich haben möchte, ist eigene Templates, weil ich habe halt die Anforderung, entweder muss das Kundenlogo rein oder es muss unser Logo rein. Das heißt, ich brauche irgendeine Möglichkeit, die Ausgabeformate irgendwie anzupassen. Im Zweifelsfall kann ich das mit Pandoc machen. Das heißt, Pandoc kann ja als Schweizer Taschenmesser der Textkonvertierung fast alles. Der Convert nach Markdown nach ASCII-Doc nach Markdown und vice versa und hin und her. Kann auch wieder Docbook. Da habe ich sämtliche Möglichkeiten, mein Textdokument anzupassen. Das heißt, ich habe auch heute die Möglichkeit, wenn ich eine vorhandene Dokumentation in Word habe, dann konvertiere ich das halt mit Pandoc und kann dann mit dem richtigen Format weiterarbeiten. Ich bin ja inzwischen älter. Wir haben früher an der Uni gesagt, mit Word kann man keine Arbeit schreiben, die länger als 2 Seiten ist. Und ich bin da immer noch der Meinung, auch wenn die Leute immer sagen, es stimmt nicht mehr. Das war der Grund, warum ich irgendwann mal Tech gelernt habe. Aber ja, ASCII-Doc hat nicht ganz so die Schwelle wie Tech. Von daher, hier als Beispiel einfach mal die Konvertierung von einem DocX nach ASCII-Doc. Ich kann halt angeben, wie sollen die Überschriften sein. Es gibt 2 Überschriftenformate, wir wollen aber diese Ist-Gleichzeichen haben. Er soll uns die Bilder, die im Dokument eventuell drin hängen, extrahieren, in ein Verzeichnis packen und er macht eine ASCII-Doc-Datei draus. Das ist die Funktionsmatrix von dem Tool. Ich denke, wenn man ein Standard-Word-Dokument hat, das die meisten von uns irgendwo mal geschrieben haben, dann kann der das konvertieren. Ich habe gestern, glaube ich, irgendjemand auf dem Gang erzählen lassen, ja, dass das größte Problem so an Unis und Schulen ist, dass sie eigentlich mit so einem Dokumentformat nicht umgehen können. Das heißt, wir formatieren heute nur Text wie an der Schreibmaschine. Kein Mensch nutzt Überschriftenformatierungen oder sowas, sondern man markiert den Text fett. Man markiert diesen Text Überschrift. Dieser Text ist Überschrift 2. Wenn es konvertieren möchtest, drehst du durch, weil nämlich das Ding natürlich nicht eine Überschrift im Zielformat hat, sondern eben einfach nur einen blöden Text. Da reden wir seit 25 Jahren mundfusselig, also da regen wir ein bisschen auf. Sorry. Also wie gesagt, allein dieses Formatvorlagen verwenden würde uns einen Haufen Arbeit sparen. So, zum PDF. Gut, das ist der Code, wenn ich, also zweite Zeile, ich möchte meinen Code konvertieren, wenn ein Diagramm drin ist, dann muss ich dieses Minus R angeben, damit er die Diagramme konvertiert. Danach konvertieren wir mit einem Hotman-Container, ich habe jetzt 2 Volumes gemountet. Einmal da, wo mein Dokument drin liegt, das ist das erste Volume. Und das zweite Volume ist da, wo mein PDF-Theme drin ist. Wie das ausschaut, sehen wir gleich. Ich kann dann beim Aufruf noch diese Minus A vergeben. Und alles, was Minus A ist, ist ein Zusatzattribut. Das sind genau diese Texte, die wir vorhin im Kopf gesehen haben, die mit Doppelpunkt drin standen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, Minus A Doctype ist gleich Book. Und dann überschreibt er mal meinen Artikel aus dem Dokument. Und der Aufrufparameter geht vor. Das heißt, hier kann ich nochmal, ohne dass ich meinen Source Code vom Dokument anfassen muss, mein Zieldokument beeinflussen. Und wie gesagt, das Theme schauen wir uns jetzt gleich an, das kommt jetzt hier. Mein Theme-Verzeichnis sind ein Image-Ordner, da liegen meine Logos drin. Keine Ahnung, das ist von meinem Blog, das ist von unserer Firma. Lizenz braucht man nicht, das README braucht man nicht und das YAML-File ist die Definition vom Theme. Kommt das da? 2 Möglichkeiten. Ich kann mein eigenes Theme einfach mit Extend erweitern, dass ich das Default-Theme nehme und Anpassungen mache. Sage ich, okay, das Default-Theme gefällt mir, aber ich möchte zum Beispiel die Überschriften größer, kleiner, andere Schriftart. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder ich mache es mir hier auf der rechten Seite. Ich definiere mir die Datei komplett selber. Und ich glaube, mein Theme hat aktuell vielleicht 50 oder 60 Zeilen. Das ist überschaubar. Das heißt, man definiert, wie ist meine Seite? Das ist ein A4. Im Großteil haben wir irgendwie links und rechts den gleichen Rand, 20, 25 mm. Das heißt, gehe ich davon aus, es druckt jemand aus und muss es lochen, dann kriegt er vielleicht mehr Rand, ansonsten brauche ich das nicht. Dann können wir so ein paar Standards festlegen. Wie ist die Schriftartfarbe? Wie ist der normale Font-Style? Wie groß ist das? Wie groß sind die Zeilen? Und so weiter und so fort. Was wir hier in der letzten Zeile bei dieser Line Height sehen, ich kann immer auf andere Parameter verweisen. Das heißt, aus meinem YAML-Syntax, base underscore line, sieht man eigentlich meine Maus hier? Ja, also, die Geschichte, nein, das geht nicht, kann nicht markieren. Also, hier diese base line height length ist, base ist von hier oben, Und der Line Height Length ist die Zeile drüber. Das heißt, ich sage hier, nimm da mal den Wert, der da drin steht und teilen durch die Dollar Base Font Size. Das heißt, das ist die Zeile 2 unter Font. Das heißt, ich kann in meinem Dokument verweisen, hey, nimm den Wert von da und berechne irgendwas draus. Das ist jetzt gerade für Zeilenhöhen oder auch für Überschriftsabhängigkeiten ganz praktisch. Dann kann ich die meinen Büchertitel formatieren. Das heißt, eventuell hat da die Umschlagfarbe eine andere Farbe. Das heißt, ich definiere den Hintergrundfarbe. Wie sind die Schriften? Das heißt, ich habe vielleicht einen sehr dunklen Hintergrund, dann brauche ich eine weiße Schrift. Center, das heißt, meine Schrift ist zentriert. Wie schaut mein Logo aus? Ich möchte es irgendwo oben, 10% Rand. Und wo ist das Bild? Ich könnte jetzt hardcoded reinschreiben, das Bild ist immer im Unterordner Images und hat Name XY. Wenn wir hier sowas nehmen, wie geschweifte Klammern Logo Image nehmen, ist das wieder ein ASCII-Doktor-Tag. Das heißt, ich kann im Dokument bzw. beim Generieren mit minus A sagen, jetzt generieren wir bitte mit Logo A oder mit Logo B. Oder beides. Das heißt, ich lasse zweimal laufen und sage, jetzt da fällt hinten ein Dokument raus, einmal mit dem Kundenlogo und einmal mit meinem Logo. Spricht auch nichts dagegen. Unten berechnen wir wieder ein bisschen. Das heißt, der Subtitle ist in Abhängigkeit von der Schriftgröße einfach die doppelte Schriftgröße. Wie soll er den Autor setzen? An welcher Stelle setzt er den Autor und fertig? Das war so ein bisschen Try and Error. Also ich weiß auch nicht genau, wo die Stellen sind. Aber wie bei Python Code auch, Try and Error. Und am Schluss fällt einigermaßen das Richtige raus. So. Bei mir waren technische Dokumente meistens so, ich erwarte irgendwo, da steht in der Fußzeile eine Seitennummer, da steht vielleicht der Copyright, da steht der Copyright-Inhaber. Ich erwarte im Titel eigentlich, in welchem Kapitel sind wir gerade und was ist das für Doku. Also das kennen wir ja aus so einer Textverarbeitung, dass man sagt, okay, füg bitte links oben immer unseren Titel ein und vielleicht unten den Autor und so weiter und so fort. Und das machen wir hier genauso. Wir haben links die Header-Definition und hier Recto und Verso ist einfach der Unterschied gerade und ungerade Seiten. Das heißt, bei geraden Seiten möchte ich einfach die Seitenanzahl links und bei ungeraden Seiten wollen wir die Seitenanzahl rechts und dann haben wir es wie im Buch, die Seitenzahl ist immer außen und den Rest macht man einfach gespiegelt. Wir sehen auch hier, zum Beispiel bei dieser Content-Zeile in Recto-Write im Header, wir können wieder verweisen. Das heißt, wir verweisen hier auf einen Section oder einen Chapter-Title. Das heißt, wenn ich innerhalb eines Kapitels bin, schreibt er die Kapitelüberschrift rein. Und im Verso-Bereich verweise ich einfach nur auf Recto-Write-Content und nehme die andere Seite. Das heißt, das, was oben rechts ist, ist auf der anderen Seite links und ich muss es nicht nochmal abtippen. Und das ist im Endeffekt alles, was da passiert. Viel mehr ist es nicht. Und der Header hat noch irgendwo ein Border. Ja, Border Color und Border White, das heißt, da wo der Header aufhört, sehen wir einen Strich. Und wie es ausschaut, kommt hoffentlich jetzt. Ja, genau. Links, das Dokument, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben, als PDF mit dem Base-Template als Artikel. Das heißt, das sehen wir auch oben in diesem Header, was da für Überschrift gerade steht. Auf der rechten Seite habe ich es mal mit meinem Theme konvertiert mit mit dem PDF-Theme, das hat man sieht unten so leicht grau, das sieht man hier nicht. Also hier wäre eigentlich, wir sehen später nochmal genauer. Das machen wir einfach später. So, jetzt glaube ich, habe irgendwo Blödsinn gemacht. So, nee. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich da richtig unterwegs bin. Da waren wir schon. Ja, doch, das haben wir schon richtig. Na? So, jetzt kommen wir zum Ansible. Wer macht alles Ansible? Wer automatisiert seinen Kram? Doch, ganz ein Sprung, da war es, genau. Cool. Habe vorhin vergessen zu fragen, nutzt schon jemand ASCII-Doktor? Ja, doch habe ich schon mehreres Nicken gehört, okay. Passt, interessant. Also, Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eventuell schon fertige Dokumentation. Dann habe ich ein ASCII-Doktor Textdokument. Das kann ich mit wenigen Schritten in ein Jinja-Template verwandeln. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, wir installieren unsere Anwendungen aktuell mit so einer Laufzeit 4 bis 6 Stunden. Wie machen wir das? Wir bekommen einen Satz Ansible-Rollen vom Hersteller, die nicht unbedingt optimiert sind. Das heißt, ich hätte mal irgendwann erwartet, dass man sowas als Collection baut, ist es aber dummerweise nicht. Es ist ein Git-Repo, wo irrsinnig viele Rollen inkludiert sind, in denen auch irrsinnig viele Variablen definiert werden. Und zwar irrsinnig viele Default-Variablen. Und von daher war es nicht leicht, an diese ganzen Infos zu kommen. Das heißt, aber jetzt schauen wir uns erstmal diese ganze Jinja-Geschichte an. So. Was haben wir für Variablen im Ansible? Standardvariable ist ja YAML-Datei und YAML-Datei funktioniert mit Einrückung. Ach, da hat die irgendwo noch so ein Bild mit einem Lineal am Monitor. Ist egal. Also Standardvariable zuweisen, Variablename, Doppelpunkt und der Inhalt. Kann eine Zahl, kann ein Text, irgendwas sein. Ich kann eine Liste definieren. Das heißt, die Variable Users da unten hat eine Liste mit Root, Stubs und Ansible. Gibt 2 Schreibweisen, also entweder mit den Spiegelstrichen oder mit eckigen Klammern als Python-Liste. Und dann kann ich eine Liste machen, kann später im Jinja zum Beispiel über ein Loop, Deutsch ist schwierig, ist ja wurscht, also über einen Loop drüber iterieren. Und das letzte ist ein Dictionary, das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel zu meinem Benutzernamen nur Name und Mailadresse hinzufügen, auch 2 Schreibweisen, kommt auch aus dem Python-Code. Also ich kann es mit geschweiften Klammern schreiben oder eben ohne Spiegelstriche eingerückt unter meinem Namen. Oder ich kann es kombinieren. Das heißt, ich habe eine Listen-Dictionary-Kombination und habe meine User-Informationen in dem Ding wieder zusammen. Wo ist der Nachteil, wenn man Ansible-Rollen benutzen muss, die jemand anders geschrieben hat? Wie ich vorhin sagte, das sind so diese Default-Variablen-Zuweisungen. Ich habe mir irgendwo die Default-Variablen von diesen Ansible-Rollen mal rausgesucht. Das sind irgendwie 2.500 Defaults und in der Environment-Datei vergeben wir aber vielleicht nur 50. Das heißt, 50 überschreiben wir, nutzen aber eben die anderen paar hundert täglich beim Beschreiben. Wie können wir die in Ansible weiterverwenden? Der Nachteil, also ich lasse jetzt zum Beispiel mein Ansible Playbook laufen und lasse ihn nur auf meine Dokumentationsrolle laufen. Das heißt, ich nutze meine Inventory-Datei mit meinem Groupware-Variablen-File. Dann würde ich keine der Default-Variablen sehen, weil die liest er nicht ein. Wir lesen immer nur die Default-Variablen von der aktuellen Rolle, die wir im Playbook verwenden. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, wie bekomme ich diese Default-Variablen rein. Und da gibt es dieses Ansible Built-in Include Vars-Modul vom Ansible-Projekt. Und da kann ich entweder einzelne Variablen-Dateien oder komplette Dateipfade inkludieren. Ich kann einfach sagen, hey, schau mal bitte in den Ordner Roles, such da sämtliche Unterordner Vars und lies alle YAML-Dateien ein. Das war mein erster Ansatz hier. Geht in die Hose, weil der Entwickler dieser Rollen bestimmte Variablen mehrfach verwendet hat. Das heißt, es gab zum Beispiel eine Variable thisVersion, die verschiedenste Inhalte hatte in den verschiedenen Rollen. Das heißt, das funktioniert nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier angefangen und habe gesagt, okay, ich weiß ja, welche Werte ich haben möchte und lese nur noch die Variablen-Defaults ein von den paar Rollen, die ich wirklich brauche. Alle muss ich ja nicht haben. Und die jetzt aber aktuell auch gerade noch in der richtigen Reihenfolge, da bin ich gerade noch am Verbessern, weil ansonsten würde zum Beispiel diese sys-Version nämlich den falschen Inhalt haben. Aber ja, das funktioniert aktuell. Das waren die Variablen im Ansible. Jetzt schauen wir es uns im Jinja 2 an. Die Jinja 2 ist eine Template-Engine aus Python, kommt da ganz stark in die Web-Entwicklungstools von Python vor. Hat den Vorteil, wir überschreiben Variablen mit dynamischem Content. Das heißt, wir können es einfach verwenden, um die Inhalte aus unseren Variablen-Files in unser Dokument reinzuschreiben. Und der kann auch wieder schleifen was, die Loops, ja, gut. Schleifen Bedingungen, Variablen. Der Syntax ist einfach, das heißt, die doppelten geschweiften Klammern, wie auch im Ansible für Variablen. Ja, Ja, ich weiß, ich sehe das so. Muss ein bisschen Gas geben, sagt der Henning. Nein, das schaffen wir. 10 Slides, so viele Fragen haben wir nicht. Geschweifte Klammern, Variablen, ich gebe jetzt einfach Gas, Kommentare mit Rauten, weil wie gesagt, Docs as Code und der Code ist Dokument genug. Das heißt, schreibt ein bisschen was rein, warum mache ich das? The Code is Documentation is enough, kann man eins ein Schindler-Template reinschreiben. Mit geschweifte Klammer Prozent kann ich jetzt unsere Bedingungen machen. Das heißt, ich mache meine If-Statements, ich mache meine Vorschleifen und iteriere einfach über das Ding drüber. Hier mal als Beispiel eine Vorschleife über unser Users Dictionary von vorher. Das heißt, gehen wir mal bitte durch unser Dictionary Users, gib mir die Mailadresse von den Usern zurück. Das heißt, wir sehen rechts oben die Definition in der Variable, in der Mitte die Ausgabe der Schleife, da kommt einfach nur die Mailadresse raus. Und beim If-Block unten sagt er, wenn die Länge der Variable Users größer 1 ist, dann sagt er einfach, es sind viele User. Spricht ja auch nichts dagegen. Rendern im Ansible, ISIS, Modul Build in Template, Source-Dokument nimmt er aus meinem Template-Ordner der Rolle, das heißt, da liegt mein .rdoc.j2-Datei und Destination, wo soll er es hinkopieren, das muss ich mir überlegen. Das heißt, ich konvertiere aktuell fast alles im Container, das heißt, ich habe irgendwo eine Maschine, da läuft Podman drauf, da lege ich das in einen Unterordner und rendere meinen Inhalt und da hole ich mir meine Zieldokumentation. Oder ich check den Content ein und pushe auf irgendein Git-Repository. Das lassen wir aus. Ich habe mir eine eigene Rolle Dokumentation erstellt. Das heißt, Ansible Galaxy Init Rollenname. Da macht einen Haufen Defaults draus. In meiner Defaults-Datei habe ich die Hauptvariablen aus dem Jinja 2 belegt, wie Autorenname, wie ist die Firma, wie heißt der Kunde, Revisionsdaten, welcher Source-Highlighter soll verwendet werden. Hier letzte Zeile zum Beispiel der Source-Highlighter. Und dann nimmt er entweder beim Generieren den Default, den wir hier definiert haben, eben Default Rouge, oder ich nutze eine Environment-Datei oder eine Variablen-File und überschreibe das mit der Source-Highlighter-Variable. Also Standard, was man in anderen Variablen auch macht. Und dann habe ich lange überlegt, wie man es machen könnte. Ich bin jetzt dazu übergegangen und habe in meinem Defaults, da wo die Default-Variablen definiert werden, Variablen aus den anderen Rollen eingelesen. Das heißt, ich nehme dann einfach die Rollennamen und packe sie in meine Default-Variable mit rein und kann dann über die drüber iterieren. Das ist leichter, als im Jinja 2-Template irgendwas zu machen. Das haben wir schon gesagt, wir packen das drauf und generieren es. Und jetzt können wir in unserer Ansible Taskliste sagen, okay, entweder übers Community-Docker-Modul oder übers Podman-Modul, nimm das Image, lass das Kommando laufen. Ich nutze meistens ein Auto-Remove-True, das heißt, wenn der Container sich beendet, wird er automatisch gelöscht und welcher Volume wird gemountet. Die SE Linux aktiv haben, auf Enforcing .z erlaubt das Überschreiben von den SE Linux Tags. Das heißt, dann darf er wirklich draufschreiben. Gut, was habe ich gemacht? Das heißt, ich habe mein altes ASCII-Doc-Datei genommen. Ich habe geschaut, welche Inhalte sind fix. Die habe ich als Defaults gesetzt in meiner Variablen-Datei. Das heißt, der Autor XYZ oder ich kann es überschreiben. Ich habe geschaut, was steht in meiner alten Doku drin. Da standen Hostnamen, da standen andere Sachen drin. Aber jetzt muss ich echt Gas geben. Ich wollte es eigentlich nur live zeigen. Aber gut. Also, da standen Hostnamen drin, die habe ich mal aus am langen Grab aus den anderen Variablen zusammengesucht. Ich habe einfach geschaut, okay, wo steht zum Beispiel der Log-Datei-Pfad drin, in welcher Variable. Und die habe ich dann entsprechend zugewiesen und im Dokument iterieren wir da drüber. Und ich zeige es jetzt doch noch schnell live. Das heißt, Roles, Templates, das ist das Jinja 2-Template. Kann man das lesen? Ja. Also, Autor-Zuweisung. Das ist das, was wir vorhin auch gesehen haben. Source-Highlighter, das ist eher langweilig. Wie heißt das Dokument? Also, das Dokument, wie es heißt, steht ganz oben. Setzt sie zusammen aus der Variablen Dokument, Titel und Kunde. Und da haben wir dann die ersten Tabellen, Autor, Historie, die sind in der Environment-Datei definiert. Schauen wir ganz kurz in die noch rein. Environment, das ist die INI, Group. So, heißt, ich habe hier zum Beispiel eingebaut, dass er die Revision-Historie pflegt. Das heißt, wie hat das Dokument geändert? Das liest er entsprechend aus. Und am Schluss, wenn wir es konvertieren, dann fällt XDG. Ich hoffe, dass er noch da ist. Ja, also fällt unser Titelslide raus, er macht automatisch ein Inhaltsverzeichnis, hier die Dokumentenhistorie entsprechend aufbereitet als Tabelle und dann kommen schon Serverdaten, das heißt hier nochmal als Beispiel, so könnte ein Netzplan ausschauen, wie heißt der Datenbank-User, was hat der für Passwort, wie sind die LDAP-Credentials, sind im Endeffekt immer nur Loops. Plan ist das Ganze, ich habe es zwar schon im Git, aber noch nicht auf Public, ich packe das auf mein GitHub und dann kann man das auch nochmal genauer anschauen, weil ansonsten kriege ich Schimpfe, weil wir überziehen und jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit für Fragen.
Lieber Stöps, wie nicht anders zu erwarten, eine Runde Druckbetankung.
Ja, sonst wäre es sehr langweilig, und brauchst du nicht herfahren.
Ich sehe gehobene Finger für Fragen. Komme rüber.
Hallo, danke für den Vortrag. Ist keine Frage, eher eine Korrektur. Ja. Bei deinen Einführungen von der YAML-Syntax, die Kombination Liste-Dictionary war keine Kombination, das war bloß Dictionary.
Ich habe Sender für die Spiegelstriche.
Genau.
Aber danke, ja. Muss ich auch noch ändern beim Hochladen. Ja, dann noch viel Spaß. Ich danke nochmal der Organisation. Henning richtet es aus. Das ist mein erstes Chemnitzer Linux-Tage. Macht richtig Spaß, der Event. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Thank you.